Ich lese den heutigen Bibeltext aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32 aus der Basisbibel. Jakobs Kampf am Jabbok. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne, denn er wollte den Jabbokkamm einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: Lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Da sagte der andere: Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat: Sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte: Wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte.
Liebe Geschwister, gerade eben war das Leben noch in Ordnung. Vor Corona. Natürlich, man hatte kleine und große Probleme, die jeder so hat, aber dann passiert plötzlich etwas und das ganze Leben verändert sich über Nacht. Ein Virus stellt die Welt und auch das persönliche Leben auf den Kopf. Dann bricht auch noch ein Krieg in Europa aus. Und die normalen Probleme in der Arbeit und Familie, die sind sowieso noch da. Und du denkst, was ist denn da bloß passiert? Wie konnte es so weit kommen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Eine Krise hinterrücks und die Frage: Gott, wo bist du in dieser Krise? Krise bedeutet in seiner griechischen Ursprungsform eine mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Eine mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wir kommen an einen Wendepunkt und müssen neue und andere Entscheidungen treffen, müssen unser Leben ändern und unsere Sicht der Dinge korrigieren. Auch Jakob wird in unserem Predigttext in eine Krise geführt. Jakob wird überfallen hinterrücks und er nimmt den Kampf auf und er gibt sich nicht damit zufrieden, der Unterlegene zu sein. Er war jemand, der schon immer alles haben wollte. Das sehen wir, wenn wir uns seinen Lebenslauf anschauen. Er hatte seinen Bruder Esau ausgestochen und hatte sich den Segen durch Betrug erschlichen. So wichtig war ihm dieser Segen. Im Epheserbrief im ersten Kapitel steht, dass wir mit jeglichem geistlichen Segen gesegnet sind. Und der Inbegriff des Segens ist ein Leben mit Gott, überfließendes Leben, in das Gott alles hineinlegt, was er für seine Kinder bereithält. Und genau um diesen Segen ging es Jakob, den wollte er haben. Und Gott hat seinen Willen, Jakob zu segnen, auch nie geändert. Er hält sogar davon noch mehr für ihn bereit und darum bringt er ihn in eine Krise hinein, in eine Stunde der Entscheidung. Jakob ist gerade dabei, sein Leben zu ordnen. Er ist auf dem Weg zu seinem Bruder um sich mit ihm zu versöhnen. Und er hat seine Familie bereits auf die andere Seite des Flusses befördert. Und dort am Fluss tritt ihm dann plötzlich Gott entgegen. Jakob weiß aber noch nicht, wer diese dunkle Gestalt ist. Er sieht nur, dass sich jemand da auf ihn stürzt, sodass er das Gefühl haben muss, ui, jetzt geht's um mein Leben. So fangen Krisen oft an. Sie kommen wie ein Überfall, ganz plötzlich. Man weiß gar nicht, mit was man es eigentlich zu tun hat, woher diese Krise eigentlich plötzlich kommt. Und man ist allein und muss diesen Kampf scheinbar auch ganz allein ausfechten. Eine eher befremdliche Vorstellung, ein Gott, der uns zu Leibe rückt, der uns bedrängt. Uns gefällt da doch das angenehme Bild von Gott als dem liebenden, barmherzigen und uns immer wohlgesonnenen Gott viel besser. Gottes Liebe zu uns ist aber am Kreuz dokumentiert worden. Und das ist keine nette und harmlose, sondern in Wirklichkeit eine ganz dramatische und brutale Liebe. Gott stürzt nämlich seinen eigenen Sohn und damit auch sein Herz in die tiefste Tiefe hinein. Diese Liebe konzentriert sich auf Tiefe und Schmerz, damit wir frei werden. Johannes der Täufer musste sein Bild von Jesus revidieren, als er im Gefängnis darauf warten musste, geköpft zu werden. Und er musste lernen, dass Jesus eben nicht derjenige war, der ein politisches Reich als Herrscher und Befreier errichten wollte. Und trotzdem war er der Messias. Wenn Gott uns nahe kommen, uns berühren und verändern, segnen und Gutes tun will, dann kann er dazu Mittel ergreifen, die wir ganz abwegig finden und die wir nicht mögen, die auch gar nicht in unser Bild von Gott passen. Aber Gott will uns in ein Leben mit größerer Fülle hineinführen, und das geht gewöhnlich nicht geradlinig und sanft bergauf, sondern es geht durch Leid und Zerbruch hindurch. Er bringt uns in Notsituationen, er stürzt uns in Krisen. Er lässt uns Dinge erleben, die wir überhaupt nicht mit dem vereinbaren können, was wir bisher mit Gott erlebt haben. Er kann auf uns bedrängend und bedrohlich wirken. So unterschiedlich sich Krisen auch darstellen können, sie enden oft in dem Gefühl, dass Gott nicht mehr an mich denkt, dass er mich im Stich lässt, dass er meine Gebete nicht mehr hört. Aber dies sind auch Zeiten, in denen Gott uns auf etwas Neues vorbereitet, uns deutlich macht, dass unsere Grenzen nicht seine Grenzen sind, dass unsere theologischen Engführungen uns nicht in seine geistliche Freiheit führen werden. Es sind Zeiten, die wir nicht umgehen können, sondern die wir durchleben müssen. Dieses Erlebnis von Jakob ist eigentlich typisch für die ganze Bibel. Auch Petrus musste an den Punkt kommen, an dem er nicht mehr selbstsicher war. Wer denkt, ich, meine Familie, Gott kann sich voll auf mich verlassen, der hat noch keine realistische Sicht von sich selbst. Zeiten des Zerbruchs zeigen uns mehr von uns selbst, zeigen uns, dass wir nicht festhalten können an dem, was wir bisher mit Gott erlebt haben, und dass etwas ganz Neues vor uns liegt. Unsere Gesellschaft sucht heute immer das, was uns von Leid befreit. Möglichst den Schmerz vermeiden, verdrängen. Das bringt uns aber nicht weiter. Statt Schmerz zu vermeiden und die Realität zu verdrängen, sollten wir Gott ganz ehrlich sagen, wie es uns geht, und ihn fragen, wozu uns diese Zeit dienen soll. Und die Antwort von Gott ist immer dieselbe. Ich will dir noch mehr Segen geben. Aber du wirst diese größere Fülle nicht dadurch erleben, dass du sie wie eine Zugabe zum bisherigen sozusagen so als Nachtisch bekommst, sondern es wird etwas völlig Neues sein. Es ist eine neue Dimension der Begegnung zwischen mir und Gott. Jakob sagt von sich selbst in diesem Text, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Und genau darum geht es, dass wir vor Gottes Angesicht geführt werden. Menschen, die Gott stark segnen oder gebrauchen wollte, sind in aller Regel durch Wüstenzeiten gegangen. Zeiten, in denen er sie ganz nah an sich heranziehen wollte. Der Vorteil einer Wüstenwanderung ist, dass in der Wüste nichts mehr ist, was uns von Gott ablenken könnte. Und ich weiß, wovon ich rede. Mein Mann und ich haben in diesem Jahr Urlaub in Marokko gemacht und waren auf den Dromedaren in der Wüste unterwegs. Nur wir beide mit zwei Dromedaren und einem Führer. Und man reitet durch die Wüste und da ist absolut nichts. Und man ist froh, dass man noch einen Führer hat und ist sehr konzentriert auf ihn, weil er ist der Einzige, der da durchfindet. Solange es uns gut geht und wir beschäftigt sind, haben wir wunderbare Möglichkeiten, vor Gott wegzulaufen und uns vom Eigentlichen ablenken zu lassen. In Krisenzeiten können wir das nicht mehr. Da gibt es nur noch uns und Gott. Dort sind wir total von Gott abhängig. In der Pandemie haben viele Menschen neu gespürt, wie sehr sie auf Gott geworfen sind. Ihr Gebetsleben hat sich verändert. Und plötzlich hatten sie auch mehr Zeit zum Beten. Am Ende merkt Jakob, dass er mit Gott kämpft. Und plötzlich ändert sich sein Verhalten. Er schaltet um. Wenn das Gott ist, dann bedeutet das Segen. Und er wagt alles. Ja, da kommt er wieder zum Vorschein, unser alter, dreister Jakob. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott Menschen liebt, die ihm ehrlich sagen, Herr, ich will das, ich will das Beste von dir haben. Er möchte uns das Beste geben, den ganzen Segen. Wir müssen uns allerdings darüber bewusst sein, dass das heißen kann, dass das Bild, was wir von uns selbst haben, nicht immer leuchtender, sondern trüber wird. Aber wir dürfen ihn darum bitten, dass Gott uns alles gibt, was er für uns bereit hat. Selbst Abraham hat mit Gott so geredet, wenn wir an die Geschichte mit Sodom denken, wo er Gott dazu bewegt hat, die Stadt zu retten, wenn auch nur ein Gerechter darin ist. Wir dürfen mit Gott im Gebet kämpfen, um den Segen ringen. Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Und dieser Segen kann bedeuten, dass Jesus uns innerlich so satt und glücklich machen will, dass wir nicht mehr von der Bestätigung anderer abhängig sind. Dass wir Stunden allein im Gebet verbringen können, weil die Gegenwart Jesu uns glücklich macht. Jakob sagt Gott, ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst, was auch immer du mit mir vorhast. Ich lasse dich nicht los, bis du mich nicht dahingehend verändert hast. Und nun kommt eine scheinbar einfache Frage an Jakob. Wie heißt du? Natürlich weiß Gott, wie Jakob heißt. Der hebräische Name bedeutet auf Deutsch Fersenhalter. Er bekam diesen Namen, weil er bei der Geburt wohl die Ferse von Esau festhielt. Warum also fragt Gott ihn? Er lädt ihn sozusagen zu einer Lebensbeichte ein. Er fordert ihn auf, die schwächste Stelle seines Lebens bloßzulegen, denn er ist ein Betrüger. Offensichtlich wollte er schon bei seiner Geburt etwas haben, was Teil seines Bruders war. Sein Name sagt etwas über seinen Charakter aus. Sein Leben ist auf einer Lüge aufgebaut. Er hat sich das Erstgeburtsrecht erschlichen. Und Gott sagt ihm: Bekenne, werde ehrlich, verheimliche nichts mehr. Offenbare das, was der Tatsache im Wege steht, dass du noch mehr Segen bekommen kannst. Und Jakob bekennt mit seinem Namen vor Gott, was da nicht in Ordnung war. Ohne ein solches Bekenntnis ist die ganze Fülle Gottes nicht erfahrbar. Gott wird seinen Finger auf Dinge legen, die immer schon da waren, aber an die wir Gott nie herangelassen haben. Die uns vielleicht sogar selber überhaupt gar nicht bewusst waren. Dinge, die vielleicht gar nicht so viel mit Versäumnis oder Schwäche zu tun haben, sondern mit Grundhaltung unseres Lebens. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Zum Beispiel die Haltung, immer unabhängig von Gott sein zu wollen. Grundsätzlich immer alles von Menschen erwarten zu wollen, statt von Gott selbst. Oder auch Angst und Misstrauen als Wurzel aller Sünde. Er will zeigen, dass er diese Dinge wegnehmen möchte und dass sie deswegen ans Licht kommen müssen. Unsere größte Sünde ist eigentlich, dass wir unser Leben immer aus uns selbst herausführen wollen, dass wir nicht glauben, dass Gott unsere tiefsten Sehnsüchte befriedigen kann und wird, wenn wir ehrlich sind. Wir glauben einfach nicht, dass Jesus das Brot ist und nicht nur ein Stückchen Nachtisch. Nachdem Jakob bekannt hat, bekommt er von Gott einen neuen Namen. Israel, das heißt Gottes Kämpfer oder Gottes Streiter. Denn er hat mit Gott und Menschen gekämpft und gesiegt. Wenn nichts mehr zwischen uns und Gott ist, dann werden wir zu Gottes Streitern, zu Kämpfern für die Sache Gottes werden. Aber jetzt möchte Jakob auch genau wissen, mit wem er es zu tun hat. Er fragt Gott nach seinem Namen. Wer den Namen weiß, hat die Macht. Das war schon immer so. Den Namen Gottes einsetzen zu können, damit man selbst Macht bekommt, ist eine große Versuchung, auch heute noch für uns Christen. Aber Gott möchte nicht, dass wir mächtig sind. Er will, dass er mächtig ist. Er will, dass unser Ich gekreuzigt wird, damit eine neue Freiheit in uns wächst, eine neue Kreatur. Und darum geht Gott auf diesen scheinbar harmlosen Wunsch nicht ein. Er sagt: Ich will dich gebrauchen und nicht du mich. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir dürfen die Führung unseres Lebens vertrauensvoll an Gott abgeben. Gott ist und bleibt der Kapitän meines Schiffes. Nach dieser Verwandlung segnet Gott Jakob. Und das ist kein erschwindelter Segen, sondern ein wirklich göttlicher. Er steht in Verbindung mit dem Prozess, durch den jemand gegangen oder geführt worden ist. Und den er auch zugelassen hat. Jakob verlässt die Kampfstätte als ein gezeichneter Mensch. Er geht nicht als ein strahlender Sieger aus dem Kampf hervor, sondern er hinkt. Diejenigen von uns mit einem Hüftschaden wissen vielleicht, wie sich das anfühlt. Gerade deswegen aber macht Gott sich offensichtlich Sorgen. Dabei fällt mir Paulus ein. Gott stellte sich zu ihm. Er war hingegeben und erfolgreich. Aber Gott sorgt sich. Die Sorge, dass Paulus das nicht verkraften und überheblich werden könnte. Deswegen schickt Gott ihm den Pfahl im Fleisch, von dem wir in der Bibel lesen, von dem wir aber nicht genau wissen, was es war. Nur, dass es Paulus erheblich schwächte und ihn permanent daran erinnerte, dass er auf Gottes Gnade angewiesen war. Und Paulus sagt zuerst auch: Herr, das ist eine Behinderung in meinem Leben, nimm sie von mir, ich möchte sie nicht haben. Er wollte zu Gottes Ehre davon frei werden. Aber Gottes Antwort lautete: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hört sich erst einmal so an, als hätte Gott gesagt, für die anderen Leute habe ich etwas Schönes, ein befreites Leben. Für dich habe ich leider nur meine Gnade. Nun sei mal nicht so anspruchsvoll und lass dir daran genügen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Gott will sagen, meine Gnade genügt voll auf für dich. Sie ist im tiefsten Sinne ausreichend. Denn meine Kraft kann sich überhaupt nur dort entfalten, wo ein Mensch seine Kraft verliert, wo er keine eigene Stärke mehr hat. Die Folge, die Paulus daraus zog, war, dass er sich am allerliebsten seiner Schwachheit rühmen wollte, damit die Kraft Christi bei ihm wohnen kann. Es kann also sein, dass wir nicht ohne ein Brandmal aus dieser Krise hervorgehen. Aber sie soll uns nicht schaden, sondern uns an Gottes Segen für uns erinnern. Dieses Brandmal soll uns immer wieder neu abhängig von ihm machen. Und ich werde erinnert an den Wochenspruch, den wir eingangs gehört haben. Demut wird so definiert, dass ich meine eigenen Begrenzungen akzeptieren soll und muss. Bevor er uns den Tag erleben lässt, führt er uns in die Nacht. Und bevor er uns auf die Berge des Glaubens bringt, führt er uns in die tiefen Täler der Anfechtung. In den Krisen meines Lebens stand mir das nicht immer so vor Augen. Aber was ich wusste, war, dass Jesus mich genau versteht, weil er alles schon selbst durchlitten hat. Er kennt Viren und Kriege. Ohne diesen Kampf am Jabbok, ohne diese Nacht des Ringens werden wir nicht den Morgen erleben, wo uns die Sonne aufgeht. Gott hat gute Gedanken über uns und es wird eine Zukunft geben, die vielleicht nicht mehr an das Alte anknüpft, das uns lieb und vertraut war. Auch das merken wir jetzt schon nach der Corona-Zeit. Wir werden verstehen müssen, dass auch unser Gemeindeleben nicht mehr an alte Zeiten anknüpfen kann. Aber auch die Welt nach Covid und nach Krieg hat göttlichen Segen für uns bereit. Ich wünsche uns, dass wir Krisen nicht als Unheil, sondern als besondere Chancen für noch mehr Segen von Gott erleben und dass wir den Mut haben, uns von Gott durch dieses Tal führen zu lassen, indem wir sagen, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Amen.